Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golmer und es ist Freitag, der 5. Dezember 2025.
Ich weiß, du willst gern lichteln und mir was Süßes wichteln, doch ich muss verzichteln, weil sonst die Gewichteln meinen Leib beschichteln. Das ließ ich ganz schwer dichteln.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Das war unser heutiges Türchen und bevor wir richtig loslegen, haben wir noch einen weiteren Hinweis für Sie und da geht's auch schon fast poetisch zu. Türkisblaues Wasser schlägt gegen graue Felsen, blühende Wiesen duften nach wildem Thymian, salziger Wind im Haar und schon ist alles anders. Das Herz wird weit, der Kopf frei, willkommen in Schottland. Genau diese Augenblicke kreieren Rob und Tim für ihre Gäste. Sie kennen geheime Pfade zu schönsten Tälern, versteckten Inseln, auf denen die Zeit stillsteht. Und kleine Pubs, in denen echter Whisky und die besten Geschichten serviert werden. Sie leben Schottland. Mit Reisen ins Glück erleben auch sie all das. Intensiv, echt und fern von den Massen. Mit Guides, die nicht nur führen, sondern begeistern und berühren. Mit Rob und Tim wird Glück endlich planbar. Besuchen Sie die Website reiseninsglück.com und buchen Sie Ihre nächste Schottlandreise. Und nach dieser Werbung kommen wir jetzt zu den Themen unserer heutigen Sendung. In Deutschland fließen mal wieder die Milliarden und mal wieder in die Transformation und mal wieder in eine Technologie, die sich ohne Staatsknete nicht durchsetzt. Elektro-Lkw müssen keine Maut bezahlen. Damit verzichtet Deutschlands Bundesfinanzminister Klingbeil auf Einnahmen von über 40.000 Euro pro Lkw. Darüber sprechen wir mit Autofachmann Oliver Lauter. Außerdem bei uns Konto weg, Geschäft weg, Pleitegeier da. Banken kündigen gewissen Personen immer wieder die Konten. Diese Personen und Unternehmen haben häufig eins gemeinsam: Sie kritisieren die Bundesregierung und den Zeitgeist. Ist das Zufall? Oder werden auch der letzten Generation oder der Roten Hilfe die Konten gekündigt? Das fragen wir Kerstin Bonschew, Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht. In Österreich muss jeder Student jedes Semester einen ÖH-Beitrag bezahlen. Das Geld soll eigentlich den Studenten zugutekommen. Aber warum fließen 60.000 Euro in einen Thai-Box-Kurs für Flinterpersonen? Das fragt sich Moritz Jeidler, Student und Obmann der bürgerlichen Aktionsgemeinschaft JUS und wir werden ihn das heute auch fragen. Und wir widmen uns den russischen Drohnen über Westeuropa. Es gibt eine neue Auswertung dazu. Was, wenn das gar keine russischen Drohnen sind? Und was, wenn es nicht einmal Drohnen gewesen sind? Das besprechen wir mit David Boos und das alles hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Im Februar traf es den Kontrafunk. Anfang November praktisch zeitgleich Aya Velasquez und Flavio von Witzleben, die AfD, hatte schon lange getroffen. Es geht um Kontokündigungen. Banken wie die Volksbank Pirna, die Sparkasse Karlsruhe, die GLS oder die Commerzbank haben Konten gekündigt. Die betroffenen Kunden haben eine Gemeinsamkeit. Sie bekämpfen Regierungsnarrative und den Medienmainstream. Sie sind Teil der parlamentarischen oder der außerparlamentarischen Opposition und da gibt es den Verdacht, dass das ein Zusammenhang sein könnte. Darum geht es jetzt mit der Rechtsanwältin Kerstin Bonschew. Sie ist Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht in Dresden. Frau Bonschew, guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme. Ich freue mich, Sie zu hören.
Flavio von Witzleben hat uns ja vorgestern bei 1820 geschildert, wie ihm das Konto gekündigt wurde. Er war fast sein ganzes Leben Kunde. An seinem Geburtstag flatterte dann ein Einschreiben in den Briefkasten mit der Kündigung zweier Konten und der Aufforderung, dass er doch bitte die Kreditkarte selber zerstören soll oder zurückgeben. Ist das ein Paradebeispiel? Wie läuft so ein Vorgang häufig ab?
Ja, ich habe das Interview gehört. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und es ist ja so, letztendlich beeindruckt uns alle dieser Vorgang oder diese Vorgänge. Denn zum einen kann jeder von uns betroffen sein und es kann ihn treffen. Und zum anderen haben wir hier so ein Spannungsfeld von Grundrechten, einerseits bei der Bank, andererseits beim Kunden. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie solche Vorgänge in der Regel ablaufen, es ist jetzt so, wir haben nicht hunderte von Fällen, Gott sei Dank, sondern die Praxis besteht natürlich auch in anderen bankrechtlichen Fragestellungen. Aber wenn uns diese Fragen erreicht haben, zum Beispiel von Gewerbemandaten, läuft es in der Regel so ab, dass die Bank in der Regel 4 Wochen vorher den Kunden bittet, er möge sich doch eine andere Bank suchen. Und in der Regel dann, wenn der Kunde das nicht macht, einen Monat später in etwa die Kündigung folgt. In der Regel kündigt die Bank auch die gesamte Geschäftsbeziehung. Das heißt, wenn bei Gewerbemandaten zum Beispiel ein Konto Corent dranhängt, ist das besonders schmerzlich, weil natürlich nicht nur der Girovertrag dann endet, sondern auch die Konto Corent-Linie.
Können Sie uns erklären, was Konto Corent bedeutet?
Konto Corent ist ein Mittel, gerade bei gewerblichen Unternehmen, die Möglichkeit zu überziehen. Ja, sagen wir mal ein Konto Corent bis 10.000 Euro. Der Unternehmer kriegt zwar Einnahmen, aber hat beispielsweise am 1. des Monats die Löhne, Gehälter zu zahlen, Versicherungen zu zahlen. Dann kann er, obwohl er diese Einnahmen nicht hat, ausschöpfen die Konto Corent-Linie bis beispielsweise exemplarisch 10.000 Euro Zahlungen leisten. Und dann kommen im Laufe des Monats die Einnahmen und man füllt es wieder auf.
Da haben Sie jetzt also schon mal darauf hingewiesen, was die Konsequenzen sein können. Lassen Sie uns da mal ein bisschen tiefer nachdenken. Also wenn ich jetzt an mein Privatkonto denke, hängen da ja Stromanbieter, Gasanbieter, alle möglichen Zahlungen dran. Wie ist es denn bei Gewerbetreibenden?
Also bei Gewerbetreibenden ist es in der Regel auch so. Da hängt der Mietvertrag dran, da hängen die Sozialversicherungsleistungen, die wir ja schulden als Arbeitgeber und zwar pünktlich, jeweils zum, ich sage jetzt mal, 25. des Monats. Und es hängen viele gesetzliche Steuerpflichten auch daran. Wenn das Konto jetzt gekündigt wird, bedeutet das in der Regel nicht, dass der Kunde nicht mehr über seine Guthaben verfügen kann. Aber es ist so, dass die Bank dann Einnahmen, die dann noch folgen sollen, in der Regel, ich sag mal, wie sperrt. Der Kunde hat dann sein Kontoguthaben und muss zusehen, dass er innerhalb der Kündigungsfrist sich schnellstmöglich eine zweite, weitere Bankverbindung sucht. Clever ist der, und ich habe meine gewerblichen Mandanten so beraten und ausgestattet, also in diesen Zeiten sollte man unbedingt Wert darauf legen, dass man nicht nur eine Geschäftsverbindung hat, sondern 2 oder 3. Das finde ich besonders schade, denn vor 2 oder 3 Jahrzehnten war es so, dass die Unternehmer eine Bank hatten, die Hausbank, die über Generationen hinweg so ein Unternehmen begleitet hat. Dieses ist aber meines Erachtens jetzt mit den Möglichkeiten, die das Gesetz hier der Bank bietet, nämlich zu kündigen, nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also man sollte sich doch für alle Eventualitäten, ohne Angst zu machen, wappnen.
Wir werden gleich mal auf die möglichen Argumentationen der Banken schauen, aber von mir noch ein Wort zu den Auswirkungen, damit unsere Hörer das auch verstehen. Leute wie von Witzleben Velasquez oder auch der Kontrafunk leben ja auch davon, dass es Menschen gibt, die monatlich unterstützen mit Daueraufträgen. Ja. Wenn jetzt ein Konto gekündigt wird, dann müssen ja diese Dauerauftraggeber auch mit umziehen. Und das mag bei 80 oder 70% auch klappen, aber es fallen dann auch 20, 30% einfach weg. Das sind Einnahmenverluste. Und wenn das nicht nur einmal passiert, sondern mehrere Konten gekündigt werden, sinken natürlich die Einnahmen dann im Laufe der vermehrten Kontokündigungen.
Absolut.
Und von Witzleben hat jetzt viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema bekommen. Bei seiner zweiten, dritten, vierten Kontokündigung wäre das dann nicht mehr so. Das heißt, wir sprechen hier tatsächlich über eine existenzielle Bedrohung, jetzt ganz speziell auch im Bereich der alternativen Medien.
Absolut. Diese Meinung teile ich von Ihnen. Das ist so. Und hinzu kommt ja, neben diesen wirtschaftlichen Auswirkungen auch, ich sag mal, die Reputation, ja. Letztendlich ist es, wenn die Kontokündigung erfolgt und nicht aus Gründen wie beispielsweise, dass man das Konto überzogen hat oder seine Konto-Korrentlinie überschritten ist oder eine Kontopfändung drauf ist, auch eine Rufschädigung. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn man eine neue Kontoverbindung findet bei einer anderen Bank, sind die Banken in der Regel so gut ausgestattet, dass sie das Konto umziehen, und zwar mit den Lastschriften und den Daueraufträgen. Das klappt in der Regel ganz gut, aber ich gebe Ihnen recht, dass es durchaus Verluste gibt oder auch, ich sag mal, Überweisende abspringen und denen das so unsicher ist, weil sie nicht wissen, kommt das Geld jetzt an der richtigen Stelle an oder nicht. Ja, Sie haben recht.
Dann müssen wir jetzt mal darauf schauen, warum zum Beispiel die Sparkasse Karlsruhe das jetzt gemacht hat. Die haben sich auf die AGB bezogen und dort ist dann unter 26.1 die Rede von sachgerechten Gründen. Welche Gründe kann man denn als sachgerecht betrachten?
Ihre Frage ist eine Frage, die eine rechtliche Qualität hat. Die Bank arbeitet oder operiert unter einer Vielzahl von gesetzlichen Vorgaben. Dazu gehören auch allgemeine Geschäftsbedingungen. Die Banken haben allgemeine Geschäftsbedingungen und die Sparkassen haben eben solche. Bei den Sparkassen ist es richtigerweise in der Nummer 26 der AGBs geregelt. Wir unterscheiden das Recht zur ordentlichen Kündigung und das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Bei einer außerordentlichen oder auch fristlosen Kündigung, also von heute auf morgen, muss ein wichtiger Grund dafür vorliegen. Das Gesetz schreibt jetzt nicht ausschließliche Gründe vor, sondern der Gesetzgeber spricht von insbesondere. Das heißt, einige der Kündigungsgründe sind benannt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitere gibt. Jetzt fragen Sie, was sind Kündigungsgründe? Zum Beispiel eine Kontopfändung oder eine Verschlechterung der Vermögensverhältnisse. Oder aber der Kunde muss Sicherheiten geben und tut dieses nicht. Was die Sparkasse aber keinesfalls machen darf, sie muss bei all diesen Kündigungsgründen das Willkürverbot vermeiden. Und dieses Willkürverbot wiederum leitet sich ab aus Artikel 3 Grundgesetz. Also diesen Schutz genießt jeder Kunde. Und hinzu kommt meines Erachtens, gerade in dem Fall von dem Herrn von Witzleben, wir haben eine Sparkasse. Diese Sparkasse hat Sonderaufträge. Und zwar ist eine Sparkasse eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das kam ja gestern im Interview bei Ihnen auch ganz gut hervor. Als Anstalt des öffentlichen Rechts ist die Sparkasse verpflichtet, uns alle mit Geld und Krediten zu versorgen. Man nennt das auch die staatliche Daseinsvorsorge. Diese Sonderfunktion haben Sparkassen und sind natürlich unmittelbar an die Grundrechte gebunden. Und hier auch an das Grundrecht des Artikel 3, nämlich dem Verbot, willkürlich zu handeln. Das darf eine Sparkasse nicht.
Aber wie ist es denn, wenn die Sparkasse sagt, ich habe einen Imageschaden? Also der Kontrafunk beispielsweise ist kontrovers. Die Volksbank Pirna will aber lieber ihre Ruhe haben. Und wenn da jetzt drei Aktivisten eine Beschwerde einreichen, dann ist das Stress. Das schadet dann auch dem Image der Volksbank möglicherweise. Ist das eine Begründung?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich habe in Vorbereitung des Interviews mal ein bisschen Rechtsprechung mitgebracht und ziehe jetzt mal ein Urteil des BGH aus dem Jahr 2003 hervor. Ja, man mag jetzt einwenden, es sind 22 Jahre vergangen und man mag auch einwenden, wir haben andere gesellschaftliche Situationen und Konstellationen. Aber gleichwohl hat der BGH in dieser Entscheidung aus dem Jahr 2003 eine außerordentliche Kündigung einer Sparkasse, die sich auf den sogenannten Image-Schaden berufen hat, entschieden. Und zwar entschieden zugunsten des Kunden. Dieser Fall wurde durch das OLG Dresden entschieden und vollumfänglich durch den BGH bestätigt. Danach war es so, dass der Landesverband der NPD, die damals, wo das Verbotsverfahren lief, was noch nicht entschieden war, Kündigungen erhielt, zwei an der Zahl, zwei außerordentliche Kündigungen. Und jetzt vor der Wahl stand, was macht sie? Sie bekommt keine neue Kontoverbindung, sie ist aber an der Parteifinanzierung beteiligt, sie muss ihre Ausgaben bezahlen. Und die Sparkasse hielt gegen, ja, mein Image ist geschädigt. Hier hat der BGH ganz klar gesagt, das reicht keinesfalls aus, einen Imageschaden vorzutragen, sondern hier ist es wichtig, dass derjenige, der das Konto hat, sich darauf verlassen muss, dass er das Konto benutzen kann und das nicht von heute auf morgen wegfällt. Und der Imageschaden eben nicht so schwer wiegt, dass er das Willkürverbot, was hier ja vorlag, ausschließt.
Wie ist es denn dann, wenn es zu einem Verfahren kommt? Erfährt man dann die Gründe der Bank?
Ja, es ist so, wenn Kunden betroffen sind, sollten sie als allererstes meines Erachtens unbedingt eine einstweilige Verfügung ausbringen. Die Landgerichte sind dort also auch hinsichtlich der Richter ganz gut ausgestattet. Eine einstweilige Verfügung ergeht in der Regel innerhalb von 24 Stunden und sollte darauf gerichtet sein, man muss natürlich alles ordentlich vortragen, dass die Kontoverbindung oder Kontoführung erst einmal fortgesetzt wird und man dann im Ruhe des Hauptverfahren führt und in dem Hauptverfahren natürlich dann die Kündigungsgründe vor und zurück sich betrachtet. Die Frage, ob die Bank die Kündigungsgründe benennen muss, kann ich Ihnen nach dem Gesetz beantworten. Die Bank muss keine Kündigungsgründe benennen und das hat der BGH auch in einer Entscheidung 2013 so entschieden. Ob er es heute noch so entscheiden würde, weiß ich nicht, aber 2013 hat er ganz klar gesagt, die Nummer 19 AGB Banken oder 26 AGB Sparkassen ist als allgemeine Geschäftsbedingung wirksam und die Bank muss nicht den Kündigungsgrund benennen.
Okay, kurzes Rollenspiel. Ich verklage jetzt Bank XY, sagen wir mal Sparkasse, und habe als Anwältin Frau Bonchef. Dann sind wir vor Gericht und wir sagen, der Herr Golme ist ein feiner Kerl, der hat nie Schulden gemacht, der hat auch keine Verfahren gegen sich laufen, ist doch alles fein. Geben Sie ihm das Konto. Und die Sparkasse sagt, nö, machen wir nicht und begründen wir auch nicht. Und dann sitzt da der Richter und der entscheidet, ob der Herr Golme ein feiner Kerl ist, ohne die Information der Sparkasse zu bekommen?
Ja, so in etwa ist es natürlich, Herr Golme, wenn Sie mich haben, würde ich etwas mehr vortragen. Ich würde unbedingt vortragen, dass ich hier eine Verletzung sehe und die Verletzung auch des Willkürgebots und würde natürlich auch versuchen, dass wir den Kündigungsgrund möglicherweise über den Artikel 15 DSGVO, jeder hat das Recht an seinen eigenen Daten und auch eine Akteneinsicht, würde ich auf jeden Fall versuchen, hier diese Akten mit hinzuzuziehen. Ob es gelingt, wissen wir nicht. Aber wenn wir nachweisen könnten, dass es sich um Schikane oder reine Willkür handelt und dadurch auch das Grundrecht nach Artikel 3 verletzt ist, dann ist es so, dann müssen wir zusehen, dass wir doch den Richter auf unsere Seite bekommen. Garantieren kann ich das nie, aber dann gibt es letztendlich die Obergerichte. Und ich sage, die Oberlandesgerichte sind, finde ich, sehr gut hinsichtlich der Richter ausgestattet. Aber es bleibt sicherlich immer eine Entscheidung, die einen gewissen Ermessensspielraum in einer gewissen Weise in sich trägt. Aber wenn wir nachweisen können, Sie sind benachteiligt, Sie kriegen nirgendwo ein anderes Konto, Sie sind diskriminiert und es wurde willkürlich gehandelt und es liegt damit also auch ein Verstoß gegen Treu und Glauben vor, müsste es gelingen. Und letztendlich bei einer Sparkasse noch ein Stück mehr, weil diese diesen öffentlichen Auftrag der Versorgung der Bevölkerung hat. Und hinzu kommt, was man als gutes Argument auch immer anführen kann, wir haben ja die Richtlinie der EU seit 2014, wonach jeder ein Recht hat auf ein Basiskonto. Dieses ist zwar im Guthaben zu führen, also das dürfen Sie nicht ins Negative bringen, aber wenn wir damit argumentieren, die Sparkasse in dem Fall von Witzleben müsste ja sowieso unter dem Aspekt der EU-Richtlinie, ja, das ist aus 2014/92, ohnehin das Basiskonto dem Kontoinhaber einräumen und er hat kein anderes, dann denke ich, müsste er doch Recht bekommen. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich bin gespannt. Aber grundsätzlich denke ich, an diese Regelung der EU muss sich auch eine deutsche Bank oder Sparkasse halten.
Jetzt noch mit der Bitte um möglichst kurze Antwort, vielleicht ja sogar Ja-Nein-Antwort. Sind Privatpersonen auch betroffen, die den falschen Leuten Geld geschickt haben? Also beispielsweise unsere Hörer, die den Kontrafunk finanziell unterstützt haben. Sind Ihnen Fälle bekannt, dass auch die Privatpersonen dann Probleme mit dem Konto bekommen haben?
Nein, davon ist mir nichts bekannt.
Sind Ihnen Fälle von Kontokündigungen aus dem anderen politischen Lager bekannt? Beispielsweise von Organisationen wie der Letzten Generation oder der Roten Hilfe?
Nein, das ist mir auch nicht bekannt. Ich versuche im Moment genau mich mit diesem Thema auch einmal in meiner Freizeit zu beschäftigen, auch mit dem Thema NGOs und Kontoführung. Aber diese Fälle sind mir nicht bekannt und sie sind auch nicht durch die Presse gegangen. Also ich weiß es nicht, ob es diese Fälle gibt.
Die Banking ist in Mode. Damit bezeichnen wir Kontokündigungen. Mutmaßlich werden diese aus politischen Gründen getätigt und von politischen Aktivisten absichtlich eingesetzt, um der Gegenseite schweren Schaden zuzufügen. Wir sprachen mit Kerstin Bonchef, Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht. Frau Bonchef, herzlichen Dank.
Sehr gern.
Ich habe jetzt drei Schlagzeilen für Sie. 28. November, die Welt meldet. Drohnen bei Ausbildung ukrainischer Soldaten über Bundeswehrstandort gesichtet. 7. November im Norddeutschen Rundfunk, Drohne gesichtet, Flugverkehr am Airport Hannover gestört. Und 4. November, da schreibt die Tagesschau, Drohnen am Brüsseler Flughafen gesichtet. Diese Drohnensichtungen werden regelmäßig flankiert von Politikern oder Sicherheitsberatern, die vor einer russischen Bedrohung warnen. Aber gibt es eigentlich Beweise dafür? Dieser Frage ist die niederländische Tageszeitung Trouw zusammen mit dem Portal dronewatch.eu nachgegangen. Und über die Ergebnisse sprechen wir mit unserem Kollegen David Boos. Hallo.
Guten Tag.
Trouw und Dronewatch haben diese Untersuchung durchgeführt. Was weiß man über die? Was sind das für Portale?
Also Trouw ist eines der etabliertesten holländischen überregionalen Medien, also eine ganz normale Tageszeitung, wie sie von Hunderttausenden Holländern Tag für Tag gelesen wird. Dronewatch ist dann nochmal ein spezialisiertes Portal, die sehr viel Berichterstattung über Drohnen im Allgemeinen machen. Drohnen sind ja jetzt nicht nur erst die letzten Jahre zu einem Thema geworden mit dem Krieg in der Ukraine, sondern waren ja auch davor schon als Konsumgut weit verbreitet. Viele Leute kennen ja zum Beispiel Videodrohnen, mit denen man auch irgendwie herumfliegen kann, die ja auch immer wieder auch Fragen aufgeworfen haben über Datenschutz und solche Sachen. Und all diesen Dingen widmet sich eben Dronewatch auch in seiner Berichterstattung.
Untersucht wurde der Zeitraum vom 9. September bis zum 27. November. Das heißt, fast alle der Meldungen, die ich vorgelesen habe, könnten auch eingegangen sein. Wie sind die bei der Auswertung vorgegangen?
Ja, also da wurden insgesamt über 60 Vorfälle in diesem Zeitraum zusammengetragen aus ganz Europa bis inklusive selbst einer im der Nordsee gelegenen Bohrinsel, bei der es auch eine Drohnensichtung gab. Und es wurde kategorisiert im Prinzip nach vier verschiedenen Kategorien. Es gab erstmal die erwiesenermaßen russischen Drohnen. Da gab es tatsächlich nur wirklich drei explizite Vorfälle, und zwar einen im Osten Polens, einen in Moldawien und einen in Rumänien. Diese Vorfälle sind auch bekannt. Es gab dann aber eben auch weitere Vorfälle, die zum Beispiel erwiesenermaßen Hobby- oder Touristendrohnen sind. Also genau das, was ich davor gemeint habe, wenn jemand mit seiner Videodrohne herumfliegt. Es gab zum Beispiel einen Ukrainer, der mit einem 17-jährigen Mädchen in Polen eine Drohne in Warschau hat rumfliegen lassen. Da war man sich dann auch sicher, das hat nichts mit Spionage zu tun. Das waren einfach Privatpersonen, die das gemacht haben. Und die anderen, die überwiegend meisten Vorfälle, 40 an der Zahl, konnten nie exakt zugewiesen werden. Das heißt, es ist bis heute ungeklärt, um was es sich da gehandelt hat. Also es ist sogar undeutlich, ob es sich um Drohnen gehandelt hat. Währenddessen es in 14 Fällen also nachweislich eben sich nicht um Drohnen handelte, sondern um Kleinflugzeuge. Oder im Fall der Nordsee war es zum Beispiel ein Schiff am Horizont, beziehungsweise es wurden auch schon mal die Sterne für Drohnen gehalten.
Das heißt, wenn wir morgen in der Zeitung lesen, da wurde eine Drohne gesichtet, dann können wir uns im Hinterkopf behalten, es kann aber auch ein Stern gewesen sein, es kann auch ein Schiff gewesen sein und dass es eine russische Drohne gewesen ist. Darauf haben wir jetzt in drei Fällen einen Hinweis und diese Fälle betreffen Länder weit jenseits Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Ganz genau. Also man sieht da auch auf einer Karte, das haben die ganz schön in dieser Meldung bei Trouw zusammengetragen, dass also ein Großteil der Meldungen, die da behandelt wurden, im Benelux-Raum und in Deutschland und Dänemark bzw. im skandinavischen Raum liegen. Und all diese Sichtungen haben eben gemein, dass es keinerlei Hinweis darauf gibt, dass sie russischen Ursprungs sind. Es gibt auch keinen Beweis dafür, dass es, wie ja auch manchmal von der Politik schon behauptet wurde, dass da irgendwie Privatpersonen im Dienste Russlands dann irgendwie was stören sollen oder so. Nichts davon konnte bewiesen werden. Und man sollte wahrscheinlich davon ausgehen, dass wenn es einen Beweis dafür gäbe, dann würde er uns wohl auch vorliegen im jetzigen politischen Klima. Das heißt, man erkennt da eine ganz deutliche Spaltung, die sicherlich auch mit Reichweiten zu tun hat, weil wenn man sich die erwiesenen Sichtungen russischer Drohnen ansieht, dann liegen die allesamt relativ nah an der weißrussisch-ukrainischen Grenze und ist aufgrund von Reichweitenfragen und so weiter eher nachvollziehbar, wie die es dorthin verschlagen hat.
Also kaum Beweise auf russische Drohnen, das haben unsere Zuschauer jetzt gehört. Meinen Sie, das wird auch bei den Politikern wahrgenommen?
Nun ja, da müsste man natürlich davon ausgehen, dass ihnen die Tatsachen nicht schon bekannt waren. Gut, natürlich auch Politiker liegen manchmal der Versuchung, schnell eine Meldung abzusetzen, wenn etwas ein heißes Thema ist. Trotzdem ist es natürlich so, dass diese Meldungen sich mittlerweile seit Monaten ziehen und es dann doch deutlich ist, dass eben bestimmte Tatbestände sich einfach nicht erfüllen. Daher wäre schon längst die Zeit gewesen, um da inhaltlich ein wenig zurückzurudern, auf Sicherheit und Vernunft zu pochen und einfach zu sagen, hier handelt es sich um Sichtungen, die meiner Meinung nach, das sage ich jetzt mal aus meiner Position gesprochen, nicht unähnlich dem sind, was wir Ende letzten Jahres in den USA beobachten konnten, wo es ja auch so eine richtige Epidemie gab von UFO-Sichtungen oder vermeintlichen UFO-Sichtungen, die sich dann im Nachgang dann halt eben auch als Drohnen oder eben auch Polizeidrohnen, aber eben auch Sterne oder sonstige natürliche Lichter herausgestellt haben.
Drone Watch EU und die Zeitung Tau aus Holland haben eine Drohnenauswertung vorgelegt. Die Ergebnisse hat uns unser Mitarbeiter David Boos erläutert. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Stellen Sie sich vor, Sie werden gezwungen, Geld zu bezahlen. Mit dem Geld wird aber nicht das gemacht, was Sie sich wünschen, ganz im Gegenteil, mit dem Geld werden Sachen gemacht, die Sie ausdrücklich ablehnen. Vermutlich denken Sie jetzt an den Rundfunkbeitrag, damit liegen Sie aber heute mal falsch. Jetzt geht es um eine Zwangsabgabe für Studenten. Wer in Österreich an die Uni geht, zahlt pro Jahr über 50 Euro ÖH-Beitrag. Wer das nicht zahlt, wird exmatrikuliert. Bei rund 400.000 Studenten kommt da eine Summe zusammen, die wahrscheinlich die Kollegen aus der mathematischen Fakultät ausrechnen könnten, aber wir sprechen von 18, 20 Millionen Euro pro Jahr. Und dabei gibt es unter anderem den Verdacht von Untreue und politischem Missbrauch. Dazu begrüßen wir den angehenden Juristen Moritz Jeidler. Er studiert in Wien und ist Obmann der Aktionsgemeinschaft JUS. Die JUS sieht sich als bürgerlich und ist bei den letzten Hochschulwahlen mit den Liberalen gemeinsam angetreten. Herr Jeidler, guten Tag.
Schönen guten Tag aus Wien.
Für alle, die noch nie studiert haben oder sich nicht erinnern, was wird mit den ÖH-Beiträgen finanziert?
Ja, also die ÖH per se als Körperschaft ist verfassungstechnisch garantiert als Pflichtvertretung aller Studenten im Land. Dabei wäre eigentlich das Augenmaß und das starke Fokusgebiet eigentlich die Arbeit in Serviceleistungen, Beratungsstellen, Sozialtöpfen. Das ist aber leider nur ein ganz kleiner Teil, weil ein Gutteil dann eben der Mittel dafür verwendet wird, entweder Gesellschaftspolitik zu machen, die eigentlich in dieser Körperschaft keine bis eine sehr geringe Rolle hätte und eben ganz oft Projekte gefördert werden, da das Ganze politisch besetzt ist, die eher sehr, sehr linkslastig sind und das in keinster Weise die Mehrheit der Studenten abdeckt.
Also Dinge, die den Studenten zugutekommen sollen. Gehören da jetzt auch Mensen dazu oder Studentenwohnheime oder psychologische Betreuung und sowas?
Ja, also Psychosozialtöpfe sind ein ganz starker Fokus. Dann solche Dinge wie eben Beratungslagen für eben Studenten, die sich in einer finanziell prekären Situation befinden, Erasmus-Sonderförderungen, Dinge, die irgendwie einem Studenten was bringen im Alltag, wären eigentlich der gesetzlich vorgelegte Fokus, der da sein sollte. Stattdessen passiert es eben ganz oft, dass dann Projekte gefördert werden, die eben in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen stattfinden, die absolut nichts damit zu tun haben und dann reine gesellschaftspolitische Meinungsmache stattfindet mit Geldern, die eben alle zahlen müssen. Und das ist eben das große Problem, was meine Fraktion vor allem regelmäßig kritisiert, weil eben das große Problem ist, dass wir nicht als ÖH eben diesen Auftrag erfüllen. Wie gesagt, es gibt zum Beispiel keinerlei Fördertöpfe für Jungeltern, die zum Beispiel Probleme haben mit der Betreuung bei Abendvorlesungen. Es werden dann aber zeitgleich Gelder ausgegeben für eine NGO, die sich der Balkanroute widmet oder der Roten Hilfe Gelder in Höhe von mehreren 10.000 Euro gesponsert. Und das ist das große Problem dieser Pflichtkörperschaft. Ja.
Also an den Unis selber und auch in der Bundesvertretung der Studenten gibt es unterschiedliche Referate. Das sind Studenten, die bezahlt werden, um gewisse Themenbereiche auch politisch zu besetzen. Was bekommen Sie von dieser Arbeit mit? Sie haben ja schon eben einen kleinen Eindruck gegeben.
Ja, also ich bin selber im Mandatar in der ÖH-Bundesvertretung. Da sitzen 55 drinnen auf den Hochschulen und in der Fakultät gibt es dann auch einmal eben quasi drunter zwei Ebenen. Das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, wie die föderale Ebene in Deutschland gegliedert ist, mit eben quasi einer nationalen Ebene und dann eben den Bundesländern und darunter halt quasi Kommunalebene. So ähnlich funktioniert das in der ÖH im Kleinen. Und in diesen Referaten wäre eigentlich die Aufgabenteilung ganz klar, man bräuchte ein Wirtschaftsreferat, man bräuchte wahrscheinlich zur Beratung für Erasmus, man bräuchte ein Referat für Sozialfragen, was dann tatsächlich Realität ist, zum Beispiel in der ÖH-Bundesvertretung oder auch auf der ÖH der Uni Wien, ist, dass es dann ein queeres Referat gibt, dann gibt es ein feministisches Referat, dann gibt es ein Referat für Antirassismus, dann gibt es ein Referat für Antifaschismus, dann gibt es noch zusätzlich ein Referat für Bildungspolitik, dann gibt es noch ein Öffentlichkeitsreferat. Alles Themenbereiche, die eigentlich deckungsgleich wären und wo dann Menschen reingesetzt werden, Studenten, Junge, die eigentlich in einer mehr oder minder bezahlten Situation gut abgesichert sind und selber dann dort niemanden Rechenschaft legen müssen für das, was sie tun. Und bei den Studenten kommen dann meistens sehr, sehr wenig der Projekte überhaupt an, wenn es überhaupt Projekte gibt, die realisiert werden, weil es eben keine Rechenschaft gibt. Man ist nicht einmal dem Bundesrechnungshof in Österreich schuldig, quasi Rechenschaft vorzulegen, weil man ein eigenständiger, verfassungsgesetzlich gewährleisteter Körper ist, den lediglich jetzt neuerdings das Informationsfreiheitsgesetz mehr oder weniger obliegt. Aber es ist sehr,
aber
sehr...
Aber sagen Sie, ja. Wie groß ist denn das Problem von Faschismus und Rassismus an der Universität?
Wenn Sie mich fragen, in einer aktuellen Situation, wo wir konfrontiert sind mit einem Verband von sozialistischen Studenten, der mit Antisemitismus regelmäßig in die Schlagzeilen kommt, bundesweit in Österreich, eher da gering und eher größer eben im Bereich des steigenden Antisemitismus. Bei einer Erhebung, wo auf der Uni Wien nicht einmal 100 Menschen, die sich als Person of Color identifizieren, wahrscheinlich auch eher fragwürdig, ob es dafür ein eigenes Referat braucht. Aber am Ende des Tages ist die politische Mehrheit da drinnen, dadurch, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist, eine sehr klar linke. Und da ist eben die Situation so, dass in diesen Referaten dann diese Randthemen bespielen und aufblasen und da drinnen auch gut bezahlt werden. Also wir reden da von Funktionärspauschalen von mehreren hundert Euro im Monat, die unversteuert sind und wo man eben keinerlei rechenschaftspflichtig ist, außer gegenüber der Univertretung oder eben der Bundesvertretung.
Diese Referate Antifaschismus oder Antirassismus, beschäftigen die sich mit Rassismus, Faschismusproblemen in der Universität oder geht es da um gesellschaftliche Phänomene?
Also das Gesellschaftliche nimmt Überhand oder man zentriert das Ganze dann über gesellschaftliche Themen, weil man immer argumentiert, dass quasi die Uni ja auch gesellschaftlich ist und das quasi nicht abgrenzbar ist und deshalb widmet man sich meistens reiner Gesellschaftspolitik und dem Kulturkampf eigentlich und das ist ein großes Problem, weil eben dann am Ende wieder weniger überbleibt für die Studentenschaft allgemein und dementsprechend ja, es ist meistens ein Thema, wo man sich auf rein gesellschaftliche Entwicklungen quasi festmacht und dann dort eigentlich agiert, eben oft gerne gemeinsam mit anderen Organisationen.
Das klingt jetzt so, als wenn von den Studentenbeiträgen eigentlich so Parallel-NGOs gebaut werden würden, wie man sie jetzt auch von Junggrün oder Junglinken kennen würde.
Ich kann nur ein Beispiel geben. Es ist jetzt gute 2 Jahre her, da hat man zum Beispiel mit großen Summen auch die letzte Generation unterstützt. Ich glaube, die ist noch allen gut im Gedächtnis und ich will da jetzt nicht plakativ übertreiben, aber es ist schon so, dass ein Gutteil derer, die sich vor noch weniger Zeit gern auf die Straße geklebt haben, jetzt halt mit Palästina-Fahnen herumlaufen und die müssen halt auch irgendwoher an Mittel kommen. Das ist schon so.
Also Wiener oder österreichische Studenten haben die Proteste der letzten Generation unterstützt.
Ja.
Also Vorbereitung von Straßenblockaden und möglicherweise auch Unterstützung bei Gerichtsverfahren.
Finanzieller Natur, zum Beispiel durch die Bundesvertretung, Zusammenarbeit diversester Sachen. Ja, auch das ist schon vorgekommen. Aktuell eben besonders alarmierend und ärgerlich, dass mit der Roten Hilfe im großen Stil zusammengearbeitet wird, die ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich vom Verfassungsschutz beobachtet wird und definitiv als linksextrem einzuordnen ist. Und da sind wir mit dem Problem konfrontiert, dass eben die Mehrheit aus Rot und Grün da drinnen, von den roten und grünen Studenten, da halt ganz klar den Fokus sieht und die politischen Willen hat, das zu fördern. Und dagegen machen wir uns an allen Ecken und Enden stark und versuchen auch auf das Problem aufmerksam zu machen.
Interessanter Zufall, dass wir heute gerade im Gespräch mit Kerstin Bonchef die Rote Hilfe schon mal erwähnt haben. Jetzt durch Zufall nochmal. Können Sie uns kurz darstellen, was die Rote Hilfe eigentlich macht?
Ja, also die Rote Hilfe sieht sich selbst als NGO, die ganz stark eigentlich in ihrer Vergangenheit noch in der RAF fußt. und prinzipiell alles versucht, um zum Beispiel straffällige extremistische Aktivisten mit allen möglichen Anwaltskosten zu behilfen oder versucht eben aktiv auch Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Antifa oder sieht sich auch als Teil der Antifa-Bewegung, klare Boykottbewegungen zu machen, manchmal auch gewaltbereit ist und eben dann versucht, finanzielle Hilfen aufzustellen, sofern dann es zu Verurteilungen kommt oder eben zu Gerichtsprozessen.
Es sind ja gewählte Vertreter der Studenten, über die wir jetzt gerade sprechen. Da kann man aber doch auch sagen, na, es sind halt gewählte Studenten von Studenten, das heißt, die Studenten wollen das so.
Das ist ja das große Problem. Ich entgegne da nur, wir haben in Österreich einen Wahlanteil bundesweit bei der letzten ÖH-Wahl von nicht einmal 23% gehabt. Das ist aber eine Kammer, in der 400.000 Menschen einzahlen. Das sind zum Vergleich für die Zuhörer mehr Leute als von den kleinsten Landtägen in Österreich, die drei kleineren gewählt werden und wahlberechtigt sind dort. Und dort wählen aber nur 22%. Und das deckt natürlich in keiner Form die breite Masse des politischen Willens der Menschen an der Hochschule ab. Und das ist das große Problem, weil am Endeffekt eine ganz kleine Minderheit über die Mehrheit und diese Mittel bestimmt. Und die bürgerlichen und mittigen oder gar rechten Kräfte sind sehr am Rand. Also ich kann jetzt nur da kurz aufzeigen, der RFS, der Ring Freiheitlicher Studenten, in Österreich, die FPÖ ist stärkste Partei im österreichischen Parlament, hat nur 3% der Stimmen auf der Hochschule. Die Aktionsgemeinschaft, die politisch unabhängig ist, aber sich klar bürgerlich einordnet, hat nur 21%. Und dann noch Liberale und kleine Unabhängige haben noch einmal zusammen vielleicht 12. Und der Rest sind kommunistische Listen, die grünen Studenten und die sozialistischen. Also eine breite linke Mehrheit.
Jetzt kann man natürlich sagen, das ist nicht demokratisch legitimiert, wenn rund 25% nur zur Wahl gehen. Man kann aber auch sagen, den anderen 75% ist es egal, passt eh. Und sie bringen ihre Leute nicht an die Urne, wenn es die Leute überhaupt gibt an der Uni.
Das ist eine absolute legitime Kritik, dem kann ich nur entgegnen. An den Hochschulstandorten, wo meine Fraktion in der Exekutive ist, sind die Wahlbeteiligungen höher und die Situation funktioniert. Also insbesondere an der WU Wien und Universität Innsbruck funktioniert alles relativ reibungslos. Und ich glaube, das ist eben mehr oder minder das, was es aufzeigt, dass am Ende es schon eine große Frage ist, wer am Hebel da drinnen sitzt.
Im Mai wurde Anzeige gegen ein ehemaliges Mitglied des Verbands der sozialistischen Studenten gestellt. Der Vorwurf lautete da auf Untreue. Worum ging es da? Wie ist die Transparenz der Zahlungen, die grundsätzlich da geleistet werden?
Also die ÖH hat Beratungskosten, Anwaltskosten und Gerichtskosten übernommen. Und da ging es auch um Vorfälle, die im Zusammenhang waren mit Zusammenarbeit und Ausschreitungen mit Teilen der Antifa. Und das ist weiterhin in Ermittlungen meines Kenntnisstands nach zur Zeit. Aber es zeigt nur auf, das ist quasi ein plakatives Event, was passiert ist, aber es zeigt auf Probleme, die systematisch sind an Anfütterung von Funktionären, die da drinnen dann sitzen, die mehr oder minder demokratisch gewählt, legitimiert sind und dann eigentlich tun und lassen können, was sie wollen und das jenseits machen vom Mehrheitswillen oder von einer demokratischen Gesinnung. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir sehen und was wir angreifen und was wir versuchen zu ändern. Und das kann sich nur ändern, indem bürgerliche und politisch mittige Menschen auch zur Wahl gehen und nur eine höhere Wahlbeteiligung hat, weil das, was abgeht, in keinster Weise die Mehrheit abdeckt.
Herr Jeidler, bevor wir jetzt auseinandergehen, man munkelt, es gäbe auch extra Boxkurse für spezielle Zielgruppen. Können Sie uns das nochmal erläutern?
Wir haben so tolle Events immer wieder, die dann organisiert werden und in Rechnung gestellt werden von diversen Organisationen in Höhe von mehreren 10.000 Euro, zum Beispiel ein Flinter-Thai-Box-Kurs, wo eben nur Frauen, Lesben, Inter, Nonbinäre, Trans- oder Agender-Personen teilnehmen dürfen. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie das zusammengeht, die dann 60.000 Euro kosten oder Sturmhaubenmasken häkeln, wo ebenso nur Flinter-Personen anwesend sein dürfen. Das sind so tolle Kleinigkeiten, die immer wieder stattfinden. Da gibt es jedes Semester tolle Ideen, neue Projekte. Auch sowas wie ein Seminar zum queer-feministischen Kopftuch. Also das wird dann zufälligerweise auch zum Beispiel von einer Funktionärin der SPÖ gehalten und natürlich auch in Rechnung gestellt. Ja, das sind so die Projekte, die aus diesen Beiträgen mehr oder minder gemacht werden. Das Problem wäre diese Vertretung an ihrem echten Servicegedanken, dann wäre es eine gute und richtige und dann könnte man auch diese Pflichtmitgliedschaft argumentieren. Aber so wie sie jetzt ist, fühlen sich viele, viele nicht nur mehr oder minder übers Knie gelegt, sondern haben einfach das Gefühl, dass es nicht einmal wert ist, wählen zu gehen, weil eben diese Vertretung eh nur Unfug macht.
Wozu braucht man denn Sturmhauben?
Das ist eine legitime Frage, die man sich stellen kann, wenn man vielleicht anonymisiert auf der Uni gegen einen rechten Gastdozenten zum Beispiel protestieren möchte. Ist vorgekommen vor gar nicht allzu langer Zeit. Dafür werden dann Sturmhauben vielleicht benötigt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wofür ich abseits vom Skifahren eine Sturmhaube bräuchte.
Der NGO-Komplex hat viele Geschmacksrichtungen. Heute haben wir eine ganz neue kennengelernt, die Studentenvertretungen. In Österreich sind auch Teil von Bunt und Queer. Wir sprachen mit Moritz Jeidler, Obmann der Aktionsgemeinschaft JUS. Danke für Ihre Zeit.
Alles Liebe.
Sind Sie Hundebesitzer? Dann zahlen Sie vermutlich Hundesteuer. Sind Sie Autofahrer? Dann zahlen Sie ganz sicher Kfz-Steuer. Der Hundebesitzer ist oft der Auffassung, dass von seiner Hundesteuer auch mal die Häufchen weggeräumt werden. Und der Autofahrer ist der Auffassung, dass von seiner Kfz-Steuer die Straßen gebaut werden. Beides ist aber falsch. Steuern sind nicht zweckgebunden. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Zahlung und einer Leistung. Die Hundesteuer kann für den Bau einer Schule verwendet werden und die Kfz-Steuer kann auch in Waffen investiert werden. Bei der Lkw-Maut ist das anders. Die Lkw-Maut in Deutschland ist eine zweckgebundene Abgabe. Sie dient der Finanzierung der Verkehrswege. Das können Autobahnen sein, Schienen und Wasserstraßen. Aber die Lkw-Maut ist noch mehr. Sie ist ein politisches Lenkungsinstrument. Mit ihr soll der Wandel zur Elektromobilität unterstützt werden. Darum hat das EU-Parlament im Oktober den Weg freigemacht für eine weitere Befreiung von Elektrolastern von der Maut. Und in der vergangenen Woche hat der Deutsche Bundestag davon Gebrauch gemacht und diese Mautbefreiung bis 2031 verlängert. E-Lkw müssen also keine Maut zahlen im Vergleich zu den Dieselkollegen. Dazu begrüßen wir Autofachmann Oliver Lauter. Er arbeitet selber für ein schweizerisches Batterieunternehmen. Herr Lauter, guten Tag.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Erstmal eine kleine Bestandsaufnahme. Wie viele Lkw sind denn bereits elektrisch? Wie sieht's aus mit den Neuzulassungen?
Ja, wir haben ungefähr 3,8 Millionen zugelassene Lkw in Deutschland und davon sind aber nur 1,4 Millionen mautpflichtig. Jeden Monat werden um die 30.000 Lkw neu zugelassen und jetzt im Oktober 2025 waren davon 4.900 E-Lkw, also jeder Sechste.
Jeder sechste Lkw, der unterwegs ist, bereits ein E-Lkw. Das heißt, wir reden hier von den großen Sattelschleppern, die wir jetzt alle unter Lkw im Kopf haben?
Nicht unbedingt, sondern wir reden von mautpflichtigen Lkw. Das kann also einmal ein 40-Tonner Sattelschlepper sein, es kann aber auch ein 10-Tonner sein. Wir reden da einmal vom Fernverkehr, das heißt die Leute, die in ihrem Lkw schlafen, und vom Nahverkehr, die Leute, die abends wieder zu Hause gemütlich in ihrem Bettchen schlafen können.
Wir haben es also mit der gewollten Elektrifizierung auch dieses Lastkraftverkehrs zu tun. Und das wird jetzt ja auch gestützt eben durch diese Mautbefreiung, die jetzt verlängert wurde. Was bedeutet das eigentlich für den Spediteur, wenn er einen E-Lkw fahren lässt und damit keine Maut zahlt?
Die Spediteure sparen pro Jahr zwischen 40.000 und 60.000 Euro ein. Und je nachdem, wie teuer der E-Lkw war, ist im Prinzip nach anderthalb Jahren das Geld wieder drin. Aktuell ist leider ein Förderprogramm ausgelaufen. Das hieß Förderprogramm für klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur. Und das waren eigentlich ehemalige Corona-Gelder, die dafür verbraten werden sollten. Und nach zwei Jahren wurde diese Förderung vom Bundesverfassungsgericht wieder eingestellt. Das heißt, die gibt es nicht mehr für E-LKWs und es gibt nur noch die Lkw-Maut. Aber wie gesagt, lohnt sich für Spediteure. Die Mehrkosten von 100.000 Euro pro E-Auto, pro E-Lkw sind eben nach anderthalb Jahren wieder drin.
Wie wäre es denn, wenn es diese Subvention nicht gäbe? Also wir sprechen immer von Subventionen. In Wirklichkeit ist es ja ein Weglassen einer Belastung, aber wir nennen das jetzt mal eine Subvention. Wie ist es denn, wenn es das nicht gäbe?
Lohnt sich nicht. Also ich habe auch mit mehreren Spediteuren darüber telefoniert. Ein Lkw verbrät im Jahr um die 53.000 Euro an Sprit und mit Strom sind es 48.000 Euro Stromkosten. Das liegt natürlich auch an unseren teuren Stromkosten. Also da würde sich der Mehraufwand für den Kauf eines E-Lkws erst nach 30 Jahren amortisieren. Und was man eben auch nicht vergessen darf, sind halt die immens teuren Kosten für die sogenannte Ladestation, also für das Depotladen an der Spedition selber. Also die Genehmigungen dauern im Schnitt 3 Jahre. und ich brauche erstens ein großes Grundstück, ich brauche einen Netzanschlusspunkt, die Genehmigung für einen Netzanschlusspunkt und ich brauche einen eigenen Trafo. Und das sind natürlich alles irrsinnige Kosten, die noch mit dazu addiert werden müssen. Also ohne diesen Wegfall der Maut für E-LKWs bis 2031 wäre das E-LKW-Fahren ein Minusgeschäft für die Spediteure.
Jetzt sagen Sie immer, ich brauche da ein eigenes Depot für, aber es gibt ja auch Trucker, die fahren von Rumänien bis nach Frankreich. Können die das dann auch nutzen?
Aktuell gibt es, glaube ich, 14 Megawatt-Ladestationen in Deutschland. Es sollen gefördert werden bis zu 2400. Im Moment ist es natürlich noch kein Problem. Wir haben ja gesagt, es gibt also maximal 30.000 E-LKWs, die auf deutschen Straßen unterwegs sind, im Oktober 4.900 zugelassen. Und das heißt also, es gibt im Moment noch genug Ladepunkte, also auch freie Ladepunkte, wo diese LKWs aufgeladen werden können. Aber wenn wir jetzt sagen, bis 2030 sollen 45% aller Lkw E-Lkw werden, dann wird das halt ein Riesenproblem. Wir reden von 630.000 E-Lkws und das in einer Zeit, wo 20.000 Parkplätze für Lkws auf Autobahnen fehlen.
Ein Trucker fährt ja mit 80 km/h und nach ungefähr 350 Kilometern hat er dann Pause. Ist es bequem, in dieser Pause dann den Akku aufzuladen und dementsprechend praktikabel, wenn man den LKW durch ganz Europa fahren lässt?
Ich habe auch da mit mehreren Speditionen telefoniert und die sagen, das Aufladen, also im Schnitt 2 Stunden, gehört zu den Ruhezeiten. Wenn man sich aber mal die Definition der Ruhezeiten anschaut, das sind ja Lenkzeitunterbrechungen oder Pausen, dann gehört das Laden von LKWs und das Tanken nicht zur Ruhezeit dazu. Ist natürlich auch ein Riesenproblem, wie Taxifahrer haben, die auf E-Tesla umgesetzt haben, weil natürlich die Leute wollen nicht, dass die 2 Stunden von ihrer Arbeitszeit runtergehen. Ne? Die möchten ja diese Arbeitszeit auch bezahlt haben und das heißt, die E-Autos werden immer abends leer abgegeben und am nächsten Morgen muss dann laden, weil keiner will diese 2 Stunden irgendwo hocken, weil das eben nicht zur Pause gehört.
Lädt das nicht von alleine? Da kann ich doch schlafen nebenbei, gerade auf dem Rasthof.
Ja, das sagt eben die Spedition auch. Aber die Bundesamt für Güterfernverkehr sagt, wann immer ich einen Vorgang habe und eine damit verbundene Tätigkeit, zum Beispiel eine Bezahlung, dann geht das eben nicht, es sei denn, es machen andere Leute. Das heißt, der Lkw-Fahrer steigt aus, macht Pause und andere laden für ihn während der Zeit. Aber das ist unklar, ne? Also die Speditionen sagen, das gehört zur Pause mit dazu. Bundesamt für Güterfernverkehr sagt, dass zu Lenkzeitunterbrechungen kein Tanken und kein Bezahlen dazu gehört.
Zu Beginn habe ich ja gesagt, dass die Lkw-Maut dazu genutzt wird, Straßen zu bauen. Die Elektro-Lkw haben aber diese schweren Batterien. Welche Auswirkungen hatten das auf das Gewicht, also auch das dann auf die Straße kommt?
Also ein Batteriepack ist zum Beispiel beim Tesla 700 Kilogramm schwer und das heißt beim Lkw sind es sicherlich wahrscheinlich 1,4 Tonnen. Und das heißt natürlich wird die Straße dadurch durch den Druck natürlich höher verdichtet und höher belastet.
Da könnte ich jetzt ja fast behaupten, die Elektro-Lkw zahlen zwar nicht für die Straßen, machen die Straßen aber mehr kaputt als die anderen.
Ja, aber man muss ja die gesamte Bilanz sehen und wir haben natürlich einen Riesenpunkt auf der Habenseite. Das heißt, Elektro-Lkw sind extrem leise. Das heißt 12 Dezibel weniger als ein normaler Diesel-Lkw und das heißt, die dürfen dann teilweise sogar vor 6 Uhr morgens oder nach 22 Uhr in die Fußgängerzone einfahren, weil die eben so leise sind. Und das muss man wirklich sagen, auch vom Lärmdruck im Vorbeifahrgeräusch ist der Reifen, das Abrollgeräusch und Luftwiderstand eben nicht zu reduzieren. Aber es ist schon wesentlich angenehmer, wenn neben einem ein E-Lkw steht oder fährt, als ein normaler Diesel-Lkw. Also das ist umweltfreundlich ist es natürlich schon, aber die Straßen werden mit Sicherheit darunter leiden.
Hinter dem Ganzen steht ja die Vermutung, dass Elektro-Lkw das Klima schützen. Das ist ja der Grund für diese milliardenschwere Subvention, über die wir sprechen. Wie ist denn diese Klimabilanz aus Ihrer Sicht?
Die Klimabilanz sieht so aus, dass wir alleine, wenn wir jetzt diese 1,4 Millionen Lkw zu 45% durch E-Lkw ersetzen würden, 630.000 E-Lkws auf die Straße bringen. Und die bräuchten ganz entspannte 9 Kohlekraftwerke. Also entweder müssen wir den Strom einkaufen, aber durch Wind und Sonne ist das nicht zu leisten. Also das sind halt dann im Endeffekt Steinkohlefahrzeuge, die wir jetzt auf die Straße bringen.
Was bedeutet das eigentlich für die Verbraucher oder auch die Unternehmer? Also wie wirkt sich diese Elektrifizierung auf die Preise aus? Ist davon auszugehen, dass Brotpreise oder Zuliefererpreise steigen?
Also solange die Maut wegbleibt, glaube ich, wird auf Speditionsseite auf jeden Fall ein höherer Gewinn eingefahren. Es gibt ja auch ohne Subventionen zum Beispiel Zahlen aus China, dass die über die gesamte Lebenszeit 20% an Kosten einsparen, wenn die vom Diesel-Lkw auf Strom-Lkw umsetzen. Natürlich zu günstigeren Strompreisen als in Deutschland, ist klar. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass halt die 20% Ersparnis an den Verbraucher weitergegeben werden. Ne? Die Anschaffungskosten sind natürlich auch relativ teuer. Aber jeder Spediteur war begeistert. Die Frage ist halt eben nur, ob das Strommesst das aushält. Ne? Von der Wärme ja. Da gibt es vom VDE Berechnungen, dass sogar bis zu 60% mehr das deutsche Stromnetz vertragen würde. Also es geht immer um die Thermik des Netzes. Aber woher kommt der Strom? Ne? Und da sind wir eben bei diesen neuen Kohlenkraftwerken.
Die Einnahmen der Lkw-Maut sind im vergangenen Jahr etwa 13 Milliarden Euro gewesen. Und das fehlt ja dann eigentlich dem Verkehrsminister zum Bau von Straßen und Co.
Das ist richtig. Nicht nur das Geld fehlt, sondern es wurde ja auch in der Vergangenheit relativ viel verbrannt. Wer schon mal auf der A1 oder auf der A5 in Deutschland unterwegs gewesen ist, kennt ja diese Hochspannungsleitungen. Und da wurde also klangheimlich Anfang Januar 2025 das komplette Projekt eingestellt, weil man gesagt hat, naja, also Oberlandleitungen sind doch nicht ein Konzept. Wir setzen lieber auf Batterie und Wasserstoff. Und das hieß tatsächlich ELISA. ELISA, elektrifizierter innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen. Und da fährt kein einziger LKW mehr. Man weiß nicht, ob es zurückgebaut werden soll oder nicht. Und da wurden also schon 200 Millionen in den Sand gesetzt. Dann bei diesem anderen Programm, was eingestellt wurde mit den Corona-Geldern, ist halt 1 Milliarde verbrannt worden. Also auch da wird halt wieder unendlich viel Geld verbrannt mit zweifelhaftem Nutzen, würde ich mal sagen.
Wenn wir jetzt das als Subvention betrachten, diese Mautbefreiung, und dann darüber sprechen, dass Ladepunkte gebaut werden müssen, die ebenfalls subventioniert sind, dass zum Teil die Anschaffung des E-LKWs subventioniert sind, dann lässt sich ja gar nicht wirklich rechnen, ob man damit Geld spart, ob das gut ist für Deutschland und den Steuerzahler oder nicht.
Also die Bilanz, glaube ich, ist sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn man später sieht, dass 630.000 E-LKWs eine Ladestation und einen Parkplatz suchen. Also das wird wirklich, glaube ich, nur gehen, wenn Edeka, Rewe und die ganze Spedition mitmachen, dass halt meiste Zeit da geladen werden kann. Dann ist halt die Frage, woher kommt der Strom? Einzige gute Nachricht, ich habe mal gegenübergestellt, CO2-Emissionen von 630.000 Lkw zu 630.000 Lkw, die mit Strom geladen werden und tatsächlich sogar mit Kohlestrom dann möglicherweise befeuert werden. Und da sieht die CO2-Bilanz so aus, dass wir Diesel-Lkw hätten 140 Millionen CO2 in die Luft gepustet und der E-Lkw tatsächlich nur 20 Millionen Tonnen CO2. Also wenn man jetzt CO2- und Klimafan ist, dann ist das richtig, dann ist es die richtige Entscheidung und dann ist es auch eine deutliche Ersparnis. Für den Spediteur sowieso. Die Frage ist, wer zahlt das? Und das wird wahrscheinlich dann der Steuerzahler bezahlen.
Elektro-Lkw zahlen also auch bis 2031 keine Lkw-Maut in Deutschland. Über die Auswirkungen sprachen wir mit Oliver Lauter. Vielen Dank.
Sehr gerne und einen schönen Tag noch.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und darf mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen saubere Stiefel, einen schönen Nikolaus und einen besinnlichen zweiten Advent. Aber vor dem Nikolaus kommt der Rechtsstaat im Kontrafunk. Professor Tim Drigalla widmet sich dem Fall Wolfram Weimer und den wirtschaftsrechtlichen Aspekten. Außerdem informieren wir über den aktuellen Sachstand im Verfahren von Ulrike Gero und Michael Moser kommentiert den Fall Mia. Den Rechtsstaat hören Sie heute um 10, 16 und 22 Uhr bei uns im Kontrafunk.